Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag, beziehungsweise...
Kalispera! Willkommen auf Parathos!
Danke, ich hoffe nichts. Ich bin dabei. Vielen Dank.
Es ist Urlaubszeit und deswegen reisen auch wir nach Griechenland mit der erfolgreichsten Komödie aus Österreich seit mehreren Jahren und einem österreichischen Comedy-Star mit Thomas Stipsitz. Und es gibt zwei spannende Filmreihen. Daher schauen wir auf vier Filmländer, die uns aktuell und in den letzten Monaten in den Nachrichten beschäftigt haben, nämlich die Ukraine, Russland, Iran und Frankreich. Es sind nicht die ersten Unruhen, die Frankreich in den letzten Wochen erlebt hat, aber das Ausmaß hat doch für Schockwellen gesorgt. Das Kino hat in den letzten Jahren immer wieder die Zustände in den Banlieues thematisiert und vielen stellt sich jetzt die Frage, ob so manche Filme die Stimmung vielleicht zusätzlich angeheizt haben. Bei den jüngsten Krawallen haben Jugendliche zum Beispiel Ausschnitte aus dem Netflix-Film Athena gepostet. Christian Berndt über das komplexe Verhältnis des französischen Kinos zu den Banlieues.
Eine wilde Horde stürmt die Polizeiwache und erbeutet Waffen. Nachdem ein Jugendlicher aus den Banlieues angeblich von Polizisten ermordet worden war, gingen die Krawalle los. Jetzt fahren die Jungs jubelnd im geklauten Polizeiwagen zurück in die Banlieues. Es beginnt ein Aufruhr, an dessen Ende Frankreich im Bürgerkrieg versinkt. Eine Szene aus Athena, das Drama, das im letzten Jahr beim Filmfestival in Venedig Premiere hatte und jetzt bei Netflix zu sehen ist, entwirft ein düsteres Szenario, das die aktuellen Ereignisse quasi vorausnimmt.
You know, it's impressive in what it shows of violence, but it's reproducing fights.
Athena zeigt zwar beeindruckend die Gewalt, aber reproduziert sie zugleich und bietet keine neuen Perspektiven, so die Leiterin der Kinoabteilung des Centre Pompidou in Paris, Judith Revaud-Dallon. Das sei das Problem in vielen französischen Filmen und medialen Darstellungen. Die Banlieues würden stereotyp als Gewaltherde stigmatisiert. Das sieht auch die Filmwissenschaftlerin Cécile Sorin an der Universität Paris Nummer 8 so.
We have a very sad story between media in general and banlieue.
Frankreich habe eine sehr traurige Geschichte, was das Verhältnis der Medien zu den Banlieues betrifft. Das mediale Bild sei überwiegend negativ und einseitig und das gelte auch für den französischen Film. Um der Vielfalt der Banlieues gerecht zu werden, entwickelte die Regisseurin Alice Diop, die selbst Wurzeln im Senegal hat, vor einigen Jahren die Idee für eine Kinemathek des internationalen Banlieue-Films. In Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou entstand daraus die Cinémathèque Ideal des Banlieues du Monde.
It's kind of an endeavor to show the complexity and the vitality of these territories.
Damit wolle man, so Judith Revaud-Dallon, die Komplexität der Banlieues zeigen und auch der langen Tradition von Filmen über das Leben in den Vorstädten gerecht werden. Über 250 Filme hat die Cinémathèque gesammelt. Jean Lazon von 1928 zum Beispiel beschäftigt sich mit dem prekären Leben in den Pariser Vorstädten. Ab den 60er Jahren drehten auch Regisseure aus dem Maghreb in den Einwanderervierteln und in den 80er Jahren wurden Filme von arabischstämmigen Regisseuren zu Kinoerfolgen, etwa Tee im Harem des Archimedes. Autor und Regisseur Mehdi Sharef erzählt darin von der Perspektivlosigkeit Jugendlicher in den Banlieues. Ein Wendepunkt war 1995 der Film Hass über den Alltag Jugendlicher zwischen Gewalt, Drogenkriminalität und Polizeischikanen. Hass von Mathieu Kassovitz machte das Genre des Cinéma de Banlieue zum Begriff.
It's a model and a counter-model.
Der Film war, so Sorin, Modell und Gegenmodell zugleich. Denn Filmschaffende gingen nun daran, dem Kinobild der maskulinen, kriminell geprägten Welt, wie es Hass prägte, positive Erzählungen aus den Banlieues entgegenzusetzen. Etwa mit Filmen über Frauen, die sich im Alltag der Banlieues kraftvoll durchsetzen. Aber immer noch sind Filmschaffende mit Migrationshintergrund die Ausnahme, so Sorin.
French cinema remains very white and very bourgeois.
Das französische Kino sei immer noch sehr weiß und sehr bourgeois, aber arabisch- und afrikanischstämmige Filmschaffende würden in den letzten Jahren sichtbarer, so wie Lajli, der auch das Drehbuch für Athena schrieb und für sein Banlieue-Drama Les Miserables 2020 eine Oscar-Nominierung erhielt. Zur neuen Cinémathèque Ideal des Banlieues du Monde gehört neben dem Filmarchiv auch ein Ausbildungsprogramm für Film, Fotografie und bildende Kunst im Banlieue-Viertel Montfermeil. Mon Famé ist ein Viertel mit Betonklötzen aus den 70er Jahren, so der Filmemacher und künstlerische Berater des Programms Atelier Medici, Clément Postek. Mit der Zeit hätte sich die Situation hier immer weiter zugespitzt. Die Ateliers Medici unterstützen etablierte Künstler aus den Banlieues, bieten aber auch eine künstlerische Grundausbildung für Jugendliche an. Es wurde eine Schule für sehr junge Leute ab 15 Jahren eingerichtet, die gerne Film oder Kunst machen wollen, aber keinerlei Voraussetzungen mitbringen, so Postek. Die jüngsten Unruhen haben auch die Schule betroffen. Das Filmwochenende, an dem in Open-Air-Vorführungen die Filme von Schülern gezeigt werden sollten, musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.
Some young people told me this is awful.
Einige seiner Schülerinnen sagten, die Situation sei furchtbar. Es fühle sich an, als passiere der Aufruhr direkt vor der eigenen Haustür. Posteks Schüler unterstützen die Krawalle nicht, meint Postek. Für die Teenager sei die Lebenssituation, wie sie seit Jahrzehnten in den Banlieues herrscht, schwer auszuhalten. Das könne so nicht weitergehen. Die Filmwissenschaftlerin Cécile Sorin ist selbst in den Banlieues aufgewachsen. Sie sagt, in den letzten 40 Jahren habe sich praktisch gar nichts geändert. Sie glaubt daher auch nicht daran, dass sich daran jetzt etwas ändert.
I always see the same situation. We don't have any improvement. So I'm very pessimistic.
Sie sieht keinen Grund zur Hoffnung, die Filmwissenschaftlerin Cécile Sorin im Beitrag von Christian Berndt. Cinema Iran, so heißt ein Filmprogramm, das in der kommenden Woche in München beginnt. Es legt den Fokus auf ein sehr aktuelles Thema, nämlich auf Frauen und die feministische Revolte im Iran und greift damit auch das Motto der iranischen Frauen und Männer auf, die seit dem Tod der jungen Kurdin Jina Amini im September 2022 auf den Straßen für Freiheit und Gleichberechtigung protestieren. Frau, Leben, Freiheit. Wie die Filme bei Cinema Iran in diesem Jahr Frauen in den Mittelpunkt stellen, das bespreche ich jetzt mit der Kuratorin des Programmes, mit Silvia Bauer. Guten Tag.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, Sie haben 5 Filme handverlesen. Wenn wir den Bezug herstellen zu den Protesten im Iran, welche neuen, welche interessanten Perspektiven eröffnen denn die Filme im Programm?
Also, mir war ganz wichtig, Frauen vor und hinter der Kamera in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, jeder Film ist entweder von einer Regisseurin, Autorin gemacht und oder es steht eine Protagonistin im Mittelpunkt. Und die wichtigen neuen Perspektiven sind für mich, dass die Proteste ja jetzt nicht aus dem Nichts gekommen sind, sondern dass die Frauenbewegung im Iran ja eine jahrzehntelange Geschichte hat. Und das ist mir einfach ganz wichtig, durch die Filmauswahl mitzuerzählen. Und deswegen starten wir auch das Festival mit der Europapremiere des Films I Am Farrukh. Das bezieht sich auf Farrukh Farrukhzad, die berühmte iranische Dichterin, die auch sogar ein paar Monate hier in München gelebt hat. Und sie war eben in den 50er, 60er Jahren schon sehr selbstbestimmt und emanzipiert und ist damit natürlich auf ganz viele Widerstände gestoßen in der patriarchalen Gesellschaft. Und insofern ist das meiner Meinung nach ein guter Startpunkt für das Festival, so eine wichtige Ikone der iranischen oder auch globalen Frauenbewegung da an den Anfang zu stellen.
Sie hatten es ja gesagt, Farrukh Farrukhzad war unter anderem auch Dichterin, sie hat auch Filme gemacht und sie hat für einigen Wirbel gesorgt, weil es in den Gedichten um weibliche Sinnlichkeit, um Geschlechterverhältnisse geht. Wie erzählt denn der Film davon? Das ist ja ein Spielfilm.
Es ist ein Spielfilm, also der hat verschiedene interessante Aspekte. Also das eine, es wird fiktionalisiert, die Biografie von Farrukhzad erzählt. Das Ganze wird aber kombiniert und gegengeschnitten mit einer heutigen Perspektive einer jungen Frau, die sich auch im Bereich der Kultur bewegt. Und diese zwei Biografien werden sozusagen gegeneinander gestellt. Und das Erschreckende ist, dass sich halt an vielen Stellen gar nicht so wahnsinnig viel für die Freiheit der Frauen verändert hat. Von der Seite hinter der Kamera ist auch sehr spannend. Die Figur der Farrukh wird von Bahram Khosari gespielt. Das ist eine sehr bekannte iranische Schauspielerin. Der Regisseur des Films, das ist der Vater von Bahram, der eigentlich Filmproduzent ist und der jetzt mit über 70 Jahren seine erste Regiearbeit hier vorlegt, die er den Frauen des Iran widmet. Und das finde ich auch ein sehr schönes schönen Aspekt, den man sehen kann, dass diese Kämpfe für die Freiheit der Frau wirklich eine Freiheit der Gesellschaft darstellen und dass sich auch immer mehr Männer diesem Kampf um Freiheit und Gleichberechtigung anschließen und den Kampf der Frauen unterstützen.
Der Film hatte ja seine Festivalpremiere bezeichnenderweise nicht im Iran, sondern beim Persian International Film Festival in Sydney. Welche Chancen auf einen Vertrieb im Iran hat denn ein Film wie dieser überhaupt?
Viele der Filme können nicht im Iran gezeigt werden. Oft aus so einfachen Dingen, dass Frauen in einer privaten Situation gezeigt werden und kein Kopftuch tragen. Und das muss einfach in einem iranischen Film, der im Iran gezeigt werden soll, muss das einfach gewährleistet sein. Deswegen ist es wahrscheinlich eher schwierig, dass dieser Film im Iran aufgeführt werden kann, auch zum Teil aufgrund der Themen, die verhandelt werden.
Sie hatten eben gesagt, dass eben auch die Männer sich solidarisieren mit den Protesten der Frauen. Ein Regisseur, der sich durchaus auch solidarisiert hat in den letzten Monaten mit den Protesten, der hat viel in den sozialen Medien gepostet, ist Mani Hagigi. Auch den haben Sie im Programm. Subtraction heißt der Film. Welchen Blick wirft er denn auf das Thema Frauen?
Mani Hariris Filme zeigen wir tatsächlich seit Beginn von Cinema Iran regelmäßig, weil ich ihn einfach einen ganz, ganz großartigen und sehr, sehr klugen Filmemacher finde. Ein Grund, ihn ins Programm zu nehmen, ist auch die Hauptdarstellerin Taraneh Ali Dosti, die einfach erklärte Feministin ist und die deswegen auch häufig in Schwierigkeiten mit den iranischen Behörden gekommen ist, zum Teil auch im Gefängnis saß. Und die Welturaufführung von Subtraction hat in Toronto stattgefunden im September. Dann sollte der Film auf seiner Festivalreise im Oktober in London laufen. Und da wurde Hariri am Teheraner Flughafen der Pass abgenommen und konfisziert, sodass er nicht ans British Film Festival nach London reisen konnte. Also das heißt, er konnte die ganze Zeit sich noch relativ frei bewegen und arbeiten. Aber man merkt, dass jetzt da auch ihm zumindest die Ausreise und die Präsentation seiner Filme in der internationalen Community nicht mehr ermöglicht wird. Und Subtraction ist für mich vor allen Dingen atmosphärisch sehr spannend. Also es ist ein Film noir, ein Thriller und eine doppelte Doppelgängergeschichte, die auch ganz starke Bezüge zu den Klassenunterschieden im Iran aufzeigt. Also von der eher unteren und oberen Mittelschicht, wie die miteinander umgehen. Und ich glaube, wenn man jetzt noch stärker ins Detail gehen würde, würde man tatsächlich den Spaß am Film verderben, weil er sehr, sehr spannend ist und er sehr viele Überraschungselemente hat, die ich jetzt nicht ausplaudern möchte.
Gut, dann lassen wir es dabei und kommen noch zum anderen Film. Spannend finde ich auch einen Dokumentarfilm, den Sie im Programm haben, The Football Aficionado. Ist quasi so ein bisschen die dokumentarische Weiterführung von Jafar Panahis Spielfilm Offside von 2006. Da geht es um die Fußballinfluencerin Sarah und die Bewegung von Frauen, die es schon seit Jahren gibt, eben ins Fußballstadion zu kommen. Der Film ist 2022 fertiggestellt worden und ich fand beeindruckend beim Gucken, mit welchem Mut, welcher Vehemenz die Frauen im Film diese Beteiligung am gesellschaftlichen Leben einfordern, in dem Fall, dass sie ins Stadion dürfen. Interessanterweise gab es ja vor einigen Tagen gerade die Meldung, dass Frauen nun künftig angeblich Fußballspiele im Stadion verfolgen dürfen. Also auch das ein Film, der uns die aktuelle Bewegung sehr konkret besser verstehen lässt, oder?
Ich denke ja, vor allen Dingen die Schwierigkeiten der Bewegung, weil im deutschen Diskurs höre ich häufiger so, die Proteste haben ja aufgehört oder das ist ja nicht mehr so viel. Und ich finde, der Film erzählt auch, warum dieser Eindruck entstehen kann. Und dann kann man sich nochmal die Frage stellen, ob es denn wirklich so ist und was die Gründe dafür sind oder ob es nicht einfach andere Formen des Protests und der Bewegung gibt, die sich daraus dann speisen. Und ja, ich habe die Nachricht auch vor ein oder zwei Tagen gelesen, dass es jetzt wieder gelockert wird. Die Nachricht gab es aber schon häufiger im Vorfeld von Großereignissen, von Weltmeisterschaften, bei den Qualifikationsspielen und so weiter, weil das, soweit ich weiß, auch in den Statuten steht, dass die Länder, die teilnehmen möchten an den großen Wettkämpfen, dass die einfach auch ein Mindestmaß an Gleichberechtigung gewährleisten müssen. Das ist dann aber meistens nach einer kurzen Phase wieder eingestellt und zurückgedrängt worden. Also deswegen kämpfen die Frauen immer wieder um diese Beteiligung an den sportlichen Aktivitäten, also sowohl aktiv wie auch als Fan oder Zuschauerin im Stadion auf den Rängen. Und es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig das jetzt ist. Aber Man sieht daran auch, dass ein öffentlicher Aufschrei oder ein öffentlicher Druck, dass sowas gewährleistet werden muss, dass der durchaus auch Wirkung zeigt und dass dann manchmal so Lockerungen kommen. Wie nachhaltig die sind, ist dann immer eine zweite Frage. Das hängt aber auch vom Blick der Öffentlichkeit ab, wie beständig der auf diese Sachverhalte gelenkt wird.
Sie haben eingangs gesagt, es geht Ihnen bei dem Festival auch darum, Frauen auf der Leinwand zu zeigen, aber eben auch in den anderen Gewerken. Von den 5 Filmen, die Sie zeigen, sind immerhin 2 in der Regie von Frauen entstanden. Man muss aber ja sagen, dass international doch die Männer das iranische Kino vertreten, Namen wie Jafar Panahi, Ashgar Fahadi, Mohammed Rasoulov, der erwähnte Mani Hariri. Wie schwer war es denn, Filme mit Frauenbeteiligung zu finden? Also welche Stellung haben Frauen im Filmgeschäft jenseits des Schauspielens?
Eine sehr, sehr, sehr große. Und das ist überhaupt nicht schwer, Frauen zu finden. Also wer in der Aufzählung fehlt, ist die ganze Makmal Baff-Familie, die zu inzwischen, abgesehen vom Vater, zu einem großen Teil aus Frauen, nämlich der zweiten Ehefrau und den ganzen Töchtern, besteht, die auch international auf Festivals viele Preise geholt haben. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen. Rakshambani Etemat, das ist eine der älteren Generationen der Filmemacherin. Und es gibt sehr, sehr viele junge Frauen. Ida Panehande habe ich im Programm mit Titi. Sie wird tatsächlich in Deutschland oder in Europa relativ selten gezeigt, was ich nicht ganz verstehe, weil bei Panehande merkt man sehr stark, dass eine Frau die Regie führt, weil ich finde, das sind immer sehr überraschende Plot-Twists, die aus einer weiblichen Perspektive total Sinn machen und man fragt sich, warum das in allen anderen Dramaturgien nie so aufgenommen wird oder merkt daran, wie stark patriarchal auch die feministisch gewogenen Männer doch in ihren Blickweisen sind, die sie auf Frauen haben. International bei den ganz großen A-Festivals im Westen oder so, da haben tatsächlich die iranischen männlichen Filmemacher häufig so ein bisschen die Oberhand. Mehr in den technischen, also Kamera, Sound oder sowas, da habe ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Frauen. Aber ehrlich gesagt, wenn man in die deutsche Filmszene schaut, sind die Frauen da auch noch stärker unterrepräsentiert als bei den Drehbuchautoren oder Regisseurinnen. Also insofern finde ich da, was dieses Zahlenverhältnis angeht, die Differenz nicht so groß.
5 spannende Filme aus dem Iran können Sie ab kommender Woche in München entdecken. Vom 13. bis 16. Juli findet das Festival Cinema Iran statt. Und Sie können auch 2 Filme online streamen. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter cinemairan.de. Über die Reihe habe ich mit der Gründerin und Verantwortlichen von Cinema Iran gesprochen, mit Silvia Bauer. Vielen Dank.
Vielen Dank.
In Österreich ist er ein Superstar, der Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsitz. Hierzulande kennt man ihn vielleicht aus dem Wiener Tatort. Da war er lange der Assistent Fredo. Nun hat Thomas Stipsitz das Drehbuch für einen Film geschrieben und der wurde in Österreich zum größten Kinohit seit 6 Jahren. Griechenland oder Der laufende Huhn, der jetzt auch bei uns in den Kinos zu sehen ist. Es ist die Geschichte von Johannes, einem erwachsenen Mann aus einer Familie von Wiener Hoteliers. Johannes erfährt, dass sein eigentlicher Vater auf einer griechischen Insel gestorben ist und möchte ihn dort begraben. Seiner überpräsenten Mutter hinterlässt er einen Brief.
Hab genug von euren Lügen. Bin in Griechenland. Der war noch nie allein weg. Außerdem hat er eine Sonnenallergie.
Okay, bitte, lasst ihn doch. Der ist spätestens am Nachmittag wieder da.
Thomas Stipsitz spielt in Griechenland oder Der laufende Huhn auch die Hauptrolle und ich habe mich mit ihm unterhalten. Guten Tag, Herr Stipsitz.
Schönen guten Tag.
Ja, der Film wurde bei den Romis geehrt, den österreichischen Filmpreisen, als publikumsstärkster Film mit rund 262.000 Kinozuschauern. Und Sie gleichzeitig wurden auch geehrt als beliebtester Schauspielerfilm. Was bedeutet das für Sie, Beliebtheit?
Naja, also es bedeutet schon viel, weil letztendlich die Dinge, die ich mache, mache ich ja schon für mein Publikum, ja. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich würde mich nicht freuen, wenn viele Menschen die Sachen konsumieren oder vielen Menschen das, was ich mache, eine Freude bereite. Bei der Romy ist es ja auch schön, wenn man dafür ausgezeichnet wird, weil es ja ein reiner Publikumspreis ist. Ja, also es stimmt wirklich nur das Publikum für einen ab. Und irgendwie von der Wertigkeit freut mich das noch mehr, als würde es von einer Fachjury kommen.
Sie sind ja auch sehr bekannt mit Ihrem Bühnenprogramm als Comedian. Der Film ist nun auch eine Comedy. Wie anders funktionieren eigentlich Bühne und Film, wenn es um Comedy geht?
dadurch, ich habe ja maßgeblich an dem Drehbuch mitgearbeitet und die Geschichte stammt von mir. Und ich war sehr froh, dass ich tolle Leute hatte, die auch von Dramaturgie was verstehen, weil man neigt ja als Comedian oder Kabarettist manchmal dazu, so einen Witz ein bisschen tot zu reiten. Aber wenn man sich so freut, dass einem dieser Witz eingefallen ist, und da war es natürlich schon sehr wichtig, dass dann jemand von der Dramaturgie, die Iris, gesagt hat, schau, du hast eine Szene geschrieben, die dauert 5 Seiten, es geht 5 Seiten lang um den gleichen Witz, wenn man das auf 1,5 Seiten einkürzen, dann wäre es perfekt. Ja. Und was ich wirklich interessant fand, ist mir schon öfter erlebt, auf der Bühne hat man natürlich die unmittelbare Reaktion und im Kino beim Drehen natürlich nicht. Und die haben mich schon so oft getäuscht. Also ich habe mir beim Drehen gedacht, na, das wird ein Brüller, da werden wir Sauerstoffzelte brauchen im Publikum. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann war es ja ganz okay. Und dann waren wieder so kleine Sachen, die eigentlich schon fast irgendwie einem Strich zum Opfer gefallen wären. Plötzlich lachten da die Leute. Also es ist immer ein bisschen ein Thrill, wenn man so will, ja.
Wie wir ja schon besprochen haben, ein sehr beliebter Film. In Österreich ist er schon angelaufen, in Deutschland kommt er eben jetzt erst. Aber eben auch ein sehr persönlicher Film. Sie haben das Drehbuch geschrieben zusammen mit Iris Moizzi und Eva Spreizhofer. Und Sie leben ja selbst zeitweise auch auf der griechischen Insel Karpathos. Wie viel Ihrer eigenen Erfahrungen mit Griechenland sind denn da wirklich eingeflossen?
Ganz, ganz viele. Und das war natürlich auch wichtig, weil es in dem Sinn mein wirklich erstes Spielfilmdrehbuch war oder ist, an dem ich gearbeitet habe. Und da war mir schon wichtig, dass ich über etwas schreibe, wo ich zumindest mir anmaßen kann, da habe ich ja einen Bezug dazu und ich kenne mich ein bisschen aus. Und natürlich haben wir das überhöht im Film, aber es ist gerade die Bürgermeisterfigur, warum hat der 3 Berufe und das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Ich kenne genug Fälle. Ja. Mein bester Freund Elias in Griechenland, der tut im Sommer Sonnenschirme vermieten, malt nebenbei Häuser aus und hat ein Bestattungsunternehmen. Ja. Aus dem Grund, damit man auch auf so einer kleinen griechischen Insel, wo halt der Tourismus die Haupteinnahmequelle ist, sodass man auch gut über den Winter kommt.
Der Film beginnt in Österreich. Die Figur des Johannes, den Sie spielen, ist zu Hause in Österreich im heimischen Hotelbetrieb eingespannt. Die Eltern haben ihn komplett unter Kontrolle, vor allem die Mutter, obwohl er Mitte, Ende 30 ist. Man könnte sagen, es ist ein Muttersöhnchen. Es ist eigentlich eine Figur, über die man sich sehr einfach lustig machen kann. Wie viel Sympathie haben Sie für diese Figur mitgebracht?
Ach, sehr viel, ja, weil da steckt ja auch viel von mir drinnen, ja. Ich meine, ich habe ein wunderbares Verhältnis mit meinen Eltern und mit meiner Mutter. Ich bin jetzt nicht so ein klassisches Muttersöhnchen, aber mir wurde schon auch, sagen wir, sehr viel abgenommen von meinen Eltern, wenn ich das jetzt einmal so diplomatisch formulieren darf. Und auf der anderen Seite ist ja auch der Johannes eine Figur, und da gibt es ganz viele Parallelen zu mir, die nicht Nein sagen kann, es allen recht machen möchte, Angst vor Konflikten hat. Ich glaube, da bin ich nicht der einzige Mensch, der sich schwer tut, Nein zu sagen, ja, weil man immer sich denkt, die Konsequenzen, die meinem Kopf durchspielt, was wird das Gegenüber denken und sind die dann beleidigt auf mich? Auf der anderen Seite hat sich der Johannes aber auch ein bisschen bequem gemacht, ja, weil wenn du jetzt so behütet wirst und du von außen immer den Stempel kriegst, naja, dafür hast du kein Talent und das machen lieber wir für dich, dann glaubt man sich das auch, ja, und dann kann man sich eigentlich in dieser Position sehr bequem ein bisschen zurücklegen. Also von außen betrachtet würde man sagen, der Johannes hat ja kein schlechtes Leben, aber es emotional passiert halt nichts. Und Griechenland ist sozusagen der Katalysator, damit auch er einige Talente bei sich entdeckt, die er gar nicht glaubte, sie zu haben. Und das war ganz wichtig bei der Grundgeschichte, weil natürlich spielen wir bei diesem Film natürlich mit vielen Griechenland-Klischees und so weiter. Aber uns war allen wichtig, dass der Johannes dorthin kommt nach Griechenland, ohne einen Zustand zu dem Land zu haben. Weil oftmals bei dieser Art von Komödie kommt jemand hin, der das absolut hasst und dann sehr, sehr liebt. Und den Zustand hat der Johannes gar nicht. Der weiß nichts darüber, ja. Und lässt sich erst aufgrund der Begegnungen dort so in Gefangenschaft nehmen.
Ja, genau, denn der Umstand, dass er da hinfährt, der kommt ja so über ihn. Er erfährt nämlich, dass er mit einigen Lügen aufgewachsen ist, dass sein leiblicher Vater nämlich nicht der ist, von dem er es dachte in Österreich, sondern dass er eigentlich auf dieser kleinen Insel in Griechenland gelebt hat. Dort hatte offensichtlich seine Mutter früher mal in einer Kommune gelebt und da ist Johannes entstanden. Und er, Johannes, erbt nun nach dem Tod des Vaters das Haus. Also er geht dahin und wir als Zuschauende wissen mehr als er und wissen, dass eigentlich alle ihn für ihre Zwecke benutzen wollen. Wie navigiert sich Johannes eigentlich dadurch? Also er bringt ja so eine gehörige Portion Naivität mit, aber wann schlägt eigentlich diese Naivität in Erkenntnis und Reifung um? Wie haben Sie diese Figur, diesen Coming-of-Age-Prozess angelegt?
Für uns war halt das erstmalige Betreten des wirklichen Hauses des Vaters, da kommt er schon an, glaube ich. Also, weil er zum ersten Mal in seinem Leben ganz viel über seine Vergangenheit erfährt oder wo er eigentlich herkommt und diese Parallelen zum leiblichen Vater sieht. Und natürlich ist die Rina eine Figur, die anfänglich auch ihre Ideen verfolgt.
Man muss vielleicht noch sagen, sie ist diejenige, die ihn einspannen will für ein Olivengeschäft in diesem Haus und dem umliegenden Land, was er erbt, ne?
Genau, ja. Und das ist ja auch etwas, was gerade den Frauen, da gibt es ja Parallelen zu einer wahren Geschichte, die ein Österreicher gemacht hat, Mani Olivenöl heißt das. Der ist in den 80er Jahren mit einer Kommune nach Griechenland gegangen. Und wie es halt oftmals so ist, in so Kommunen, irgendwann geht's Geld aus. Und der hat dann, gab es eine Olivenpresse und der hat dann versucht, diese Olivenpresse zu aktivieren. Hat dann mit den Leuten dort geredet, mit den Bauern, die haben alle gesagt, naja, der Österreicher kommt jetzt und will uns erklären, wie wir Olivenöl machen. Sicher nicht, ja. Und der hat dann Folgendes gemacht, zu dieser Zeit, wo ja alles noch ganz patriarchal strukturiert war, der hat die Frauen in dem Dorf gefragt, ob sie ihm helfen. Und die waren Feuer und Flamme. Und das hat dann aber letztendlich funktioniert. Und ich glaube, dass die Rina natürlich auch deswegen so drauf erpicht ist, weil das war auch eine Idee von Johannes Papa, gemeinsam da etwas Sinnvolles für die Insel zu tun. Was dem Johannes ja dann letztendlich auch wieder gefällt. Und er sich, glaube ich, durch diese Olivenölfabrik, da geht es gar nicht so um diese Fabrik, sondern um die Sache an und für sich, die ihn dann ein bisschen emanzipiert. Ja? Und er das Gefühl hat, warum habe ich so lange darauf warten müssen, bis ich das finde, was mir gefällt.
Sie haben ja schon eben gesagt, dass Sie nachgedacht haben über Griechenland-Klischees. Es gibt Österreicher, die in dieser Kommune gelebt haben, die zeigen sie, es gibt eben die Griechinnen, die Olivenöl pressen wollen, andere, die ein Hotel Betrieb aufziehen wollen. Also wie viel Klischee wollten Sie zulassen?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben dann uns schon darauf geeinigt, dass wir, wenn wir Griechenland zeigen mit den Klischees, dann zeigen wir es aber wirklich so, dass man auch Sehnsucht bekommt. Ja. Deswegen auch ein bisschen der Schluss, wo ganz viel Zucker oben drauf ist. Aber ich mag das gerne. Ich mag auch so einen Asterix-Schluss. Wissen Sie, was ich meine? Wo dann alle ums Feuer sitzen und Wildschwein essen. Und in unserem Fall wird der Trubadix gar nicht gefesselt, sondern darf noch mitsingen. Aber diese Klischees, die wir im Film zeigen, die sind ja teilweise auch von mir so erlebt worden. Ja, also ich kenne das von Karpathos. Ich habe vor Jahren einmal auf Karpathos ein englisches Pärchen getroffen, die so Inselhopping gemacht haben, die so um 10 am Vormittag immer schon so Flasche Rotwein ungefähr schon getrunken hatten. Und kennen Sie so Menschen, die so die Spur zu nah sind, wenn sie mit dir reden? Und die waren mir irgendwie suspekt, ja, ja, die waren harmlos, aber suspekt, ja, und die waren so, überall sind die aufgetaucht. Keiner hat wirklich geredet mit ihnen, aber die waren immer da. Und ich habe einmal den Manolis, einen Freund von mir, gefragt, du, was ist mit denen? Und er hat zu mir gesagt, du, die sind harmlos, aber geh nicht aufs Boot zu ihnen. Ja, ja, und ich fand das so, ich weiß nicht, was da passiert wäre, ja, aber ich fand das so lustig, dass ich mir gedacht habe, das darf auch in die Geschichte mit einfließen.
Was hat denn das, was Sie eben erzählt haben, für die Bildgestaltung bedeutet?
Das war schon eine Idee dahinter, dass man sozusagen den Wien-Teil etwas, unter Anführungszeichen, ein bisschen düsterer gestaltet, ein bisschen beklemmender, auch so dieses Hotel, das ja sehr, sehr bürgerlich ist und, wissen Sie, mit so Holzvertäfelungen und das dann in Griechenland auch in der Bildsprache das Herz aufgeht, ja. Also kräftige Farben und Leute, die Griechenland affin sind, sich dann sofort heimisch fühlen. Und ehrlich gesagt, ich mag sowas. Also deswegen haben wir gesagt, wie man sagt, auf die Kacke hauen, dann aber richtig, ja.
Und all das ist jetzt zu sehen in dem Film Griechenland oder Der laufende Huhn. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
A-Festivals, so nennt man die internationalen Filmfestivals, die einen Wettbewerb haben, die darin ausschließlich Uraufführungen und internationale Premieren zeigen und die bestimmte andere Standards erfüllen. Bei A-Festivals denken wir sofort klar an Venedig, an Berlin und an Cannes, aber auch das tschechische Karlovy Vary gehört dazu, international eher als Karlsbad bekannt. Heute geht die 57. Ausgabe zu Ende und ich spreche darüber mit Jörg Taschmann. Jörg, das Festival hat eine lange Tradition, gehört mit zu den ältesten in Europa, aber musste sich nach dem Fall der Mauer auch erstmal sortieren. Du warst das erste Mal 1996 beim Festival in Karlovy Vary und seitdem immer wieder mit Unterbrechung. Was hat sich besonders verändert und welchen Stellenwert nimmt es ein?
Nun, es war zu der Zeit, als es noch ein geteiltes Europa gab, also zu Ostblock-Zeiten, musste sich dieses Festival alle 2 Jahre mit Moskau den A-Status teilen. Das fand also nur alle 2 Jahre statt und in den Zwischenjahren immer Moskau. Das hat man natürlich gleich nach der Wende 1989-90 abgeschafft, wurde eigenständig. Und es hat sich dann sehr schnell so als das größte Kulturevent Tschechiens entpuppt, in dem wirklich vor allen Dingen junge Leute, Studenten aus ganz Tschechien hingereist sind, gecampt haben und diese Kinos bevölkert haben. Und es gibt dieses große, noch aus sozialistischen Zeiten stammende Hotel, das Thermal, wo im Untergeschoss dann so ein riesiger Saal mit 1200 Plätzen ist. Und es macht immer auch wahnsinnigen Spaß, da Filme zu sehen. Ich werde nie vergessen, ich habe Breaking the Waves da gesehen. Und das war eine so emotionale Erfahrung, dass, weil die Leute gehen wirklich mit. Sie sehen sehr gerne lustige Filme, das muss man schon sagen. Aber auch so ein hoch emotionaler Film wie Breaking the Waves funktionierte da wirklich ganz gut. Und insgesamt hat man im Wettbewerb immer auf so eine Mischung aus gutem Erzählkino, sag ich mal, gesetzt, weil es war ja immer schwer, Filme zu finden. Man liegt nach Cannes, man liegt vor Venedig und auch noch vor Locarno. Und da gab es dann auch schon mal so böse Sprüche wie, ihr bekommt sozusagen immer den Rest ab. Man hat aber versucht, sich wirklich ein eigenes Profil zu verschaffen und vor allen Dingen eine Sektion gegründet, East of the West. Da wurden Filme aus Osteuropa, aber auch über Osteuropa gezeigt. Also wenn beispielsweise ein italienischer Film in Russland spielte, wurde der auch gezeigt. Und die war sehr beliebt, die hat man abgeschafft vor 2 Jahren. Man will nicht mehr Osteuropa sein, man will sich irgendwie neu erfinden, hat einen neuen Wettbewerb gegründet. Proxima heißt, der erinnert ein bisschen an Encounters hier auf der Berlinale, wo der Festivaldirektor, in dem Fall Karel Och, eben auch Experimentelles zeigt, Animationsfilme, Dokumentarfilme. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so seine Spielwiese geworden.
Und dann gibt es natürlich noch den Hauptwettbewerb. Wie sah es denn in diesem Jahr aus? Gab es da besondere Höhepunkte, Entdeckungen?
Also ich fahre auch deshalb immer ganz gerne nach Karlovy Vary, weil ich auch das tschechische Kino sehen möchte. Und eigentlich packen sie die besten Filme immer in den Wettbewerb. In diesem Jahr war das ein Film, der heißt auf Tschechisch Uschwit und spielt 1937 in der tschechischen Industriestadt Zlín. Die ist deshalb interessant, weil die ist aufgebaut worden in den 30er Jahren wirklich aus der Pampas von Tomáš Baťa, der dann diese Schuhfabrik, diese Baťa-Schuhe gegründet hat. Und er hat sich ein Filmstudio gebaut, eigentlich um kommerzielle Werbefilme zu drehen. Daraus ist dann später das große Wunder des tschechischen Trickfilms nach dem Krieg so langsam entstanden. Und das spielt eben in dieser Stadt, 37, und erzählt die Geschichte von einem jungen Ehepaar. Sie wird bald ein Kind bekommen und man findet da ein Hermaphrodit-Baby, was ausgesetzt ist, und das führt dann zu großem Klatsch und Tratsch. Es ist aber so langweilig, TV-Ästhetik-mäßig erzählt, mit Großaufnahmen, viel zu bunt, sehr unzeitgemäß eigentlich heutzutage für Kino. Da ist wirklich jede Serie weiter. Und auch inhaltlich hat mich das dann gar nicht groß überzeugt. Wirklich herausgeragt hat der deutsche Beitrag, nämlich Leere Netze, der ja schon in München lief, aber jetzt hier in Karlovy Vary seine internationale Premiere gefeiert hat. Und das ist das Debüt des im Iran geborenen, aber im Alter von 7 Jahren nach Deutschland gekommenen Behrouz Karamizade. Und er erzählt eine Geschichte von Amir, einem jungen Mann, der sich verliebt hat in ein Mädchen aus einer wohlhabenderen Familie, nämlich Nargis. Der hat seinen Job verloren und muss dann in so einer Fischerei wirklich Malochen schuften, macht auch ein paar illegale Jobs, um irgendwie Geld zusammenzubekommen, damit seine alleinerziehende Mutter überhaupt einen Antrag stellen kann. Und was der Film sehr schön zeigt, der spielt am Kaspischen Meer in einer Provinzstadt, er zeigt eigentlich diese Hoffnungslosigkeit einer Jugend heutzutage im Iran. Also der ist indirekt sehr, sehr politisch, nennt aber nichts beim Namen, aber man sieht, es gibt Leute, die bereichern sich dort, denen wird alles durchgewunken, man sieht die Allmächtigkeit der Polizei, der Staatsorgane und eben wie machtlos eben junge Menschen wie Amir sind, und das zeigt der Film ziemlich deutlich, und deswegen denke ich, wird er heute Abend auch einen Preis gewinnen.
Also soweit im Hauptwettbewerb. Was gab es denn in den Nebensektionen zu sehen?
Was ich immer sehr schön finde, es gibt diese Tradition, auch restaurierte Filme zu schauen, auch Filmklassiker. Und da wurde dann um 11 Uhr am Samstag früh ein tschechischer Klassiker gezeigt, Mut für den Alltag von 1965 von Ewald Schorm. Was sehr rührend war, es gab noch 2, ich sag mal in Anführungszeichen, Überlebende, die den Film noch gedreht hatten, einen Kameramann und einen Darsteller. Und das war ja 60 Jahre her, die alten Herren saßen dann auch in Sesseln und haben eigentlich schöne Anekdoten erzählt. Und es geht in diesem Film eigentlich um einen jungen Mann in der Industriestadt Teplice in Nordböhmen, der idealisiert ist, aber so am sozialistischen Alltag verzweifelt, und der Partei hat der Film damals auch überhaupt nicht gefallen. Er hat aber in Locarno beispielsweise einen Preis bekommen. Also so eine Sachen kann man da sehen. Und dann ein französischer Film, eine Großproduktion von Gaumont, von Vincent Pires, dem Schauspieler, Une Affaire d'Honneur, der spielt 1887, und es geht um diese Unart, noch immer Duelle auszufechten. Und um eine Frau, die versucht, eine Fechtliga für Frauen zu gründen, belächelt wird von diesen ganzen Männerclubs und auch zum Beispiel dafür kämpft, dass das Recht für Frauen Hosen anzuziehen. Es war wirklich verboten, Frauen Hosen auszuziehen. Und im Abspann erfährt man, erst 2013 ist dieses Gesetz offiziell aufgehoben worden. Also insofern, Kino bildet, und das ist so eine Mischung aus großem Abenteuer und Unterhaltung.
Also ein paar Filme, die wirklich für dich herausgeragt haben oder interessant waren, und nochmal nachgefragt, welche Akzente gehen von diesem Festival aus? Wird man denn die Filme auch nach dem Festival sehen können?
Man hat sich 2021 einen Filmverleih gekauft, einen Arthouse-Verleih, nämlich Aerofilm, und dann im vorigen Jahr Carlo Vivari TV gegründet. Das ist eigentlich eine Plattform, vielleicht ähnlich wie Mubi, wo man eben streamen kann für etwa 160 Kronen im Monat. Das sind circa 7 €. Da sind dann Filme wie Close beispielsweise dabei. Man kann auch Filme kaufen, auch ganz neue, wie The Whale war einer der ganz neuen Produktionen, oder die eben digital leihen und kaufen. Was aber interessant ist, ist, dadurch schaffen sie es wirklich, das Arthouse-Kino in Tschechien eben auch nachhaltiger zu gestalten. Ich finde es wirklich wichtig heutzutage, dass Filmfestivals mehr sind als nur Abspielstationen, gerade wo wir eine Kinokrise für den Arthouse-Film haben, dass man mehr tut als nur ein großes Programm oder ein ambitioniertes Programm zusammenzustellen, sondern dass Leute dann auch die Chance haben, die auch noch danach zu sehen. Insofern finde ich das eine super Idee, da mit einer eigenen Streaming-Plattform zu kommen.
Jörg Taschmann über das Festival im tschechischen Karlo Vivari. Heute Abend werden dort die Preise verliehen. 1,5 Jahre ist es nun her, seit Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Seitdem gab es auch in der Kulturwelt immer wieder unzählige Aktionen, Panels, Programme, die die Ukraine in den Fokus gerückt haben, Festivals, die ukrainische Filme gezeigt haben. Das Berliner Kino Arsenal startet nun eine neue Reihe, die das ukrainische Kino beleuchtet, aber im Dialog mit einem der wohl bekanntesten sowjetischen Regisseure, mit Andrei Tarkovsky. Darüber spreche ich mit derjenigen, die beide Programme zusammengestellt hat, mit der Slawistin und ab August auch Leiterin des Forums der Berlinale, mit Barbara Wurm. Guten Tag.
Hallo.
Ja, es starten die beiden Programme fast zeitgleich, eben Ukrainische Träume und Tarkovsky Revisited. Ein Programm über die Ukraine und eines über, ja, den berühmtesten sowjetischen Regisseur. Als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, hatten Sie im letzten Jahr die Tarkovsky-Retrospektive ausgesetzt. Jetzt findet sie statt. In welchem Verhältnis stehen denn die beiden Reihen zueinander?
Ja, die stehen in einem sehr engen Verhältnis zueinander. In meinem Kopf sind sie eigentlich eine, zweigeteilte. Natürlich von Anfang an zweigeteilte, aber es gab dann auch mehr als nur pragmatische Gründe, sie doch dann wieder zu trennen. Der Ausgangspunkt war ja dieses Aussetzen der für das Arsenal super traditionellen und sehr wichtigen Tarkovsky-Retrospektive. Ich glaube, schon mehr als 40 Jahre gibt es die. Und an einem Abend gegen Ende der Retrospektive, die sich über 2 Monate zieht, werden wir auch Gelegenheit haben, über die Bedeutung von Tarkovsky zu sprechen. Und ich hoffe eben auch über die Bedeutungsverschiebungen, die sich angesichts eben der politisch und historisch so zugespitzten Situation jetzt neu darstellt.
Da können wir auch noch drüber reden. Vielleicht beginnen wir erstmal mit der Reihe zur Ukraine. Vor ziemlich genau einem Jahr gab es im Arsenal eine Reihe, die hieß Perspectives of Ukrainian Cinema. Da gab es größtenteils aktuelle Filme zu sehen seit dem Jahr 2016. In dieser Reihe jetzt nun gehen Sie etwas weiter zurück, aber ein sehr großer Zeitraum von 1928 bis 2001. Warum lohnt sich aus heutiger Sicht, auch natürlich nach 1,5 Jahren Krieg in der Ukraine, ein Blick auf diesen Zeitraum?
Auf den gesamten Zeitraum. Der lohnt sich deswegen, weil mit Dovzhenko, mit dem diese Reihe beginnt, der erste Film dieser sogenannten ukrainischen Trilogie von Dovzhenko, nämlich Svenihora, der ist stilistisch eindrucksvoll, weil er ein bisschen auch die Vorstellung, die wir so von sowjetischem Avantgarde-Kino haben, krasse Montage, ja, Bearbeitung des Zuschauers, alles, was man über Eisensteinwerte und so weiter weiß, torpediert, indem er Weichzeichner verwendet, Überblendungen verwendet, sehr stark mit Mystifikationen, mit Mystik überhaupt oder Spiritualität arbeitet und nicht allein deswegen einer der Lieblingsregisseure, den er auch genannt hat, von Tarkovsky war. Das heißt, so früh zu beginnen ist ganz wichtig, noch dazu, weil es sich bei Svenihora um einen Film handelt, der den Versuch unternimmt, Jahrzehnte, Jahrhunderte der ukrainischen Geschichte zu komprimieren. Und eben eine Perspektivverschiebung der Schreibung der Geschichte hin zum bolschewistischen Sieg zur Oktoberrevolution aus ukrainischer Perspektive unternimmt. Und das war auch kein einfaches Unterfangen für Dawschenko. Er musste das mehrfach abbrechen und umschreiben, weil schon damals eben die Kritik immer gelautet hat, die auch heute ja mitschwingt, immer noch bei dieser ganz perversen Legitimierung des Angriffskrieges gegen die Ukraine, nämlich, dass es sich dabei um ein Volk der nationalistischen Bourgeoisie handelt. Also dieses Klischee vom National-Bourgeois, das findet man von Anfang an in diesem Studio- und Filmsystem, das eben stark auf Zensur baut. Und der Endpunkt ist Kira Muratova, die ja eine eigene Retrospektive auch hatte im Arsenal im April. Und wenn es sich bei Dawschenko um jemand handelt, der Tarkowski super stark beeinflusst hat, dann gehört zwar auch Kira Muratova zu jenen, die Tarkowski sehr geschätzt hat, aber umgekehrt gehört Kira Muratova zu denen, die man als richtig auch ästhetisch und formal als Anti-Tarkowski sozusagen eigentlich setzen könnte.
Die Geschichte der Ukraine ist ja ab 1918 auch eine sehr wechselvolle. Kiew fiel in die Hände der Roten Armee. Die meisten Gebiete der Ukraine wurden dann im Verlaufe des russischen Bürgerkriegs Sowjetrussland angeschlossen. Das Programm heißt ja ukrainische Träume. Wie viele Träume zeigen denn die Filme angesichts dieser politischen Situation?
Ja, an einer Stelle, da haben Sie vollkommen recht, da habe ich mir überlegt, ob es nicht ehrlicher wäre, das Albträume zu nennen. Besonders wenn man den Blick auf so einen Film wie Lebedine Ozero Sona, also Der Schwanensee, die Zone von 1989 von Juri Iljenko nimmt. Eine ultimative Absage an dieses Dasein in der Sowjetunion. Und es gibt auch noch einen weiteren wirklich extrem tragischen Film. Dieser Film heißt Gewissen, Sowjet, ist von 1968, handelt aber von diesem wechselvollen Schicksal, das auch maßgeblich eben die deutsche Wehrmacht und die Nazis verursacht haben. Das ist nämlich ein Film über den Widerstand, ein Partisanenwiderstandsfilm. Dennoch beginnt schon bei Svenigora sowas wie ein sich öffnen den Wünschen auch und dem Imaginativen und dem Träumen. Und letztlich lassen sich eigentlich viele Filme, vielleicht auch in dem Raum, der sich eben zwischen Traum und dann Albtraum auftut, positionieren.
Ein Film geht ja auch in den Weltraum. Ein Science-Fiction-Film, Der Himmel ruft, von 1959. Wie üblich ist das?
Ja, dieser Film ist ganz toll. Der ist auch macht eine kleine Ausnahme in unserem Programm, weil wir in diesem Fall nicht die deutsche Fassung zeigen werden. Der Film ist tatsächlich synchronisiert worden von der DEFA, war ein richtiger Renner. Er gilt als erster großer Versuch eigentlich, die Science Fiction in diesem kalten Kriegsszenario auf der sowjetischen Seite zu etablieren. Wenn wir dann später den Blick auf Tarkowski wenden, ist klar, ne, alle kennen und sprechen auch sehr viel von Solaris. Bei Solaris, das ist ja erst in den Anfang der 70er Jahre rausgekommen, geht es dabei ja immer darum, dass sozusagen Tarkowski das Genre subvertiert und gar keinen Science-Fiction-Film macht, sondern irgendeinen philosophischen Traktat. Bei Nebokliche und seinen beiden Machern, Alexander Kozyr, aber noch viel wichtiger Mikhailo Karyukov, der ein Riesenexperimentator in dieser Gattung war, geht es natürlich um die Etablierung des Genres, um extrem experimentelle Techniken, um ja das Ausprobieren der Umsetzung auf der Leinwand dessen, was eben im Kalten Krieg in der Realität stattgefunden hat, nämlich das Space Race, der ist ja auch das Thema dieses Films. Der Film war damals, hat für so viel Furore gesorgt, dass Roger Corman, der B-Movie-Maker, der jetzt gerade in Cannes ausgezeichnet wurde, sein eigenes Süppchen draus gemacht hat, ja, Battle Beyond the Sun, wo man sagen kann, Remake, vielleicht aber auch einfach nur sich materialmäßig, plagiatmäßig bedient und dann ideologisch umgeschrieben. Aber das Interessante an diesem Film ist eben auch die Verbindung mit der Studiogeschichte. Und das Kiew-Studio, das Kiewer Dawschenko-Studio repräsentiert einen Ort, wo viel ausprobiert wurde, wo man nicht so wahnsinnig viel Geld reingesteckt hat, aber Möglichkeiten zugelassen hat. Und dieses Science-Fiction-Genre, kann man sagen, ist in Kiew geboren und ist dann erst später in das zweit- oder drittwichtigste Studio in Russland, nämlich ins Gorki-Studio gewandert. Und erst als es sozusagen super etabliert war als Gattung, hat man dann eben beim MOS-Film den großen Solaris produziert.
Sie haben ja schon einige Filme erwähnt, die durchaus auch über die politische Situation reden. Ein Umstand, der ja nicht ganz selbstverständlich ist. Und Sie sprachen von den Möglichkeiten. Wie haben denn die Filmschaffenden, die im Programm sind, genau diese Möglichkeiten, was geht und was geht nicht, ausgelotet? Mhm.
Also mit einem der Filmemacher werden wir Gelegenheit haben, direkt zu sprechen, nämlich dem Regisseur Sergei Rachmanin, dessen Film Ludyna K., dieser Kafka-Film. Auch das ist im Prinzip eine politische Geschichte, weil eben Kafka als pessimistischer Autor verpönt war in diesem sozialistischen Kunstspektrum. Und er hat mir erzählt, wie er überhaupt an diese Kafka-Texte gekommen ist. Er war im Ural und hat eine Bibliothekarin gekannt, die Anweisung gekriegt hat, auszumisten. Und Kafka musste einfach rausgeschmissen werden. Und sie hat gesagt, komm, du interessierst dich doch dafür. Und hat ihm das in die Hand gedrückt. Es sind auf dieser Ebene genauso politische Aspekte wie natürlich auf der ganz großen politischen Bildfläche. Also sei es jetzt, wie man sich zum Bürgerkrieg, zur Oktoberrevolution verhält, als auch dann später, wie sehr man eben die ukrainischen Kultur zum Thema macht. Und es gibt ja zwei Filme im Programm, die beide auch an einem Tag laufen. Das ist sozusagen echt der Höhepunkt dieser ukrainischen Reihe. Das ist der 16. Juli. Da läuft einmal vielleicht sowas wie ein Gründungsfilm des ukrainischen poetischen Kinos, nämlich Tini Zabutych Predkiv, die Schatten der vergessenen Ahnen von Sergei Parajanov von 1964, der als der populärste auf einer 100er Bestenliste des ukrainischen Kinos gilt. Diese Schatten der vergessenen Ahnen ist zum Beispiel politisch dadurch, dass er eine zwar harmlose Romeo- und Julia-Geschichte, aber eben aus dem Huzulendorf erzählt und damit in so eine Bresche fährt, die in der sowjetischen Tradition einerseits stark benutzt wurde, funktionalisiert wurde, nämlich als Folklorisierung der ukrainischen Kultur. Andererseits aber man nicht wollte, dass man da genauer hinschaut und wirklich Details kriegt, die eben nicht verkitscht und nicht romantisiert rüberkommen. Das ist der eine Film. Und der zweite ist von dem schon erwähnten Juri Ilienko, der eben mit zwei Filmen vertreten ist, mit dem Zonenfilm, aber eben auch mit einem seiner frühen, ganz großartigen Filme, Der weiße Vogel mit dem schwarzen Fleck von 1971. Und das ist sozusagen die Geschichte der Ukraine, die überfallen vom rumänischen autoritären Nazi-Ally 1940. Also der Krieg bricht in eine große Familie, die eigentlich arm ist und die sich als Musiker über Wasser halten, bricht herein und zerreißt die Brüder. Die einen schließen sich der Roten Armee an, die anderen kämpfen auf der Seite der ukrainischen, wie das genannt wurde, eben Nationalisten. Ein super prekäres Thema und natürlich im Zusammenhang mit der gesamten Zensurgeschichte, die dieses ukrainische poetische Kino hat, nämlich dass die als ganze Richtung letztlich auch verfolgt wurde, unterdrückt wurde und sehr viele Zensurfälle produziert hat, ist das insofern ein Ausnahmefall, als er eben den Kampf gegen die Zensur gewonnen hat und es geschafft hat, auch durch schon Anpassungen natürlich an die Zensurwünsche, aber immerhin, diese Geschichte zu erzählen. Und er hat dann auch paradoxerweise beim Moskauer Filmfestival den Hauptpreis bekommen.
Kommen wir mal zu dem Parallelprogramm, dem dialogischen Programm Tarkovsky Revisited, also Tarkovsky quasi nochmal neu besucht. Wie müssen wir denn diesen bekannten sowjetischen Filmemacher Tarkovsky nochmal neu ansehen?
Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass jemand das muss, aber
wie können wir ihn
genau
nochmal?
Ich betrachte schon diese Reihe und den Ansatz dieser Reihe als wesentliche Einladung dafür, dass man sich zum Beispiel die Tarkovsky-Filme nur in Kombination mit den ukrainischen anschauen sollte. Da gibt es unzählige Verweise, nicht nur den Einfluss, den ich erwähnt habe, oder diese ein bisschen Gegnerschaft zwischen Tarkovsky und Muratova. Da gibt es Zusammenarbeiten unter anderem, also eine sehr große Nähe eben zum Beispiel von dem Sergei Rachmanin mit dem Kafka-Film zu dem Tarkovsky, der damals Nostalgia gemacht hat, 1983 schon in Italien. So ein Exilfilm. Also es gibt erstens mal die Einladung zu jedem der Tarkovsky-Filme, sich den Kontext der Sowjetunion von ukrainischer Perspektive oder auch in Verschiebung auf die ukrainische Perspektive anzuschauen. Und dann gibt es aber auch, und das betrifft vor allem die ersten drei Filme von Tarkovsky in seiner Filmografie, nämlich Iwans Kindheit von 1962, Andrei Rublev 1964 bis 66 und dann nicht den dritten Solaris, sondern den vierten Serkala, also den Spiegel. Diese drei Filme, die sind auch, glaube ich, historisch und von dem, was sie politisch erzählen, als Reflexionen des Verhältnisses von Macht und Kunst zum Beispiel, neu zu denken, vielleicht mit einem gewissen zugespitzten, historisierteren oder historisch schärferen Blick, beispielsweise bei Andrei Rublev. Das ist auch kein Zufall, ne, dass jetzt gerade diese Dreifaltigkeitsikone von Andrei Rublev im Zentrum eigentlich auch eines russischen Kulturdisputes steht, der so intern, die internen Streitereien auch der russischen Kultur extrem markiert. Ja, so von dem Rausnehmen aus dem Kunst- und Wissenschaftskontext, Verlegung in den religiösen Kontext, soll der in der Erlöserkathedrale sein. Dann, wem gehört die Kunst? Ja, gehört die spirituelle Kunst der Religion? Was ist das für eine orthodoxe Kirche, die sich sozusagen die Hände von Anfang an blutig gemacht hat, indem sie eben Putin unterstützt? Also ein riesen Streitpunkt. Und ich habe dann in dem großen Social-Media-Netz der auch ukrainischen Protestwelle zum Beispiel eine Collage gefunden, wo dann diese Dreifaltigkeit, also die drei Engelfiguren, in Plastiksärge, also in Plastik verpackt sind. Drei schwarze Särge, die eigentlich das Todbringende dieser sakralen russischen Kunst markieren. Also auch da gibt es Verschiebungen. Wenn man Ivanova Zhdetstva denkt, weiß man, dass das die berühmte und wichtige Schlacht am Dnepr war und nicht an der Wolga oder sonst wo in Russland gespielt hat, obwohl wir immer den sowjetischen Film über den Krieg mit dem russischen Soldaten assoziieren, müsste hier eine Verschiebung einfach schon mal geografisch stattfinden. Und wenn man dann weiter gräbt, zum Beispiel was die Biografien der einzelnen Beteiligten betrifft, dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Also der Buchautor Bogomolov hat eigentlich eine ziemlich berüchtigte NKWD-Karriere hinter und vor sich rund um diesen Film. Und der berühmte Ivan, der Junge, der sich der Roten Armee anschließt, freiwillig, und gegen die Nazis kämpft. Das ist ein Schauspieler, Nikolai Burlyaev, der heute zu den wirklich fiesesten Anfeuerern und Befeuerern des russischen chauvinistischen Imperialismus gehört, an der Kulturfront sozusagen arbeitet. Und ja, man beginnt einfach, glaube ich, oder man muss beginnen, eben auch die historischen Dinge nicht in einer direkten Projektion von heute auf gestern, aber einfach im Detail vielleicht auch nochmal sich anschauen.
Tarkovsky Revisited und Ukrainische Träume, das sind die beiden Reihen, die heute und morgen im Berliner Kino Arsenal beginnen, bis Ende August laufen. Kuratiert hat die Reihen Barbara Wurm. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das Motorrad im Kino. Es ist ein Symbol für Freiheit, für Rebellion, für Aufbruch. Ein extrem ikonisches Kinobild ist wohl der junge Marlon Brando in Lederklamotten auf einer Triumph Thunderbird in der Wilde. Dennis Hopper und Peter Fonda waren dann in den 1960ern mit ihren Harley-Davidsons on the road. Easy Rider erzählt von einem Lebensgefühl, das von Sex, Drugs and Rock'n'Roll geprägt ist. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Bis heute nutzt das Kino das Motorrad, um von Subkulturen zu erzählen, um die Stimmung unter Jugendlichen einzufangen. Das gilt auch für die junge französische Regisseurin Lola Quiveron mit ihrem Spielfilmdebüt Rodeo. Das hat auf den Filmfestspielen in Cannes im letzten Jahr für Furore gesorgt. Und am Donnerstag kommt der Film nun in unsere Kinos. Und ich spreche darüber mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke. Anke, bei dem Titel Rodeo denke ich natürlich erstmal an Pferde und Männer, die versuchen, sich auf den Pferden zu halten. Warum dieser Titel?
Naja, weil es hier um junge Männer geht, die versuchen, im gewissen Sinne ihre Motorräder zu bändigen. Also sie reiten Rodeo mit ihren Motorrädern. Schauplatz sind so die Vororte von Bordeaux und diese jungen Männer treffen sich eben immer an ehemaligen Autobahnen, Industriegegenden und machen dann illegale Rennen und sie lieben es, ihren Motor aufheulen zu lassen und dann versuchen sie eben immer auf einem Rad lange zu fahren und dabei akrobatische Übungen zu machen und das guckt man sich total gerne an und es geht aber dann los eigentlich mit einer jungen Frau, die Mitte 20 ist. Und wir sehen sie, wie sie ihre Handtasche eben voller Kieselsteine stopft. Und dann ja, lässt sie sich ein Motorrad vorführen und sagt, das muss sie aber ausprobieren, bevor sie es kauft. Drückt dem Mann diese Tasche in die Hand, sagt, da ist alles drin, meine Papiere, mein Geld. Und dann fährt sie eben mit dem Motorrad davon, macht noch schön das Stinkefinger. Es handelt sich hier um Julia, so Mitte 20. Ja, und sie möchte eben gerne auch Rodeo-Reiterin werden in dieser Männergesellschaft, was sie nun ist, aufgenommen werden.
Also sie hat sich quasi ein Motorrad ergaunert, mischt dann mit in dieser, ja, kann man das denn eine Subkultur bezeichnen?
Ja, das ist eine interessante Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, weil ich glaube gar nicht, dass sie sich so als Subkultur begreifen. Ich würde eher sagen, also die haben jetzt keine politische Agenda oder sonst was, aber dieses Motorradfahren ist vielleicht so ein Auffangbecken, wo sie sich so definieren können, wo sie sich auch ausleben können, wo sie sich auch, ja, ich sag's mal, als Männer behaupten können, weil sie ja auch so einen gewissen Kick suchen. Natürlich hat keiner einen Helm. Und wie diese Motorradfahrten gefilmt sind, das ist einfach schon unglaublich. Da war ja auch ein Stunt-Koordinator dabei, der auch die Jason Bourne-Filme gemacht hat, Mathieu Landon. Und die Kamera mischt sich so zwischen die Motorräder, schaut auch so in die Gesichter, dass du diesen Kick mitbekommst. Ja, und diesen Kick möchte eben auch Julia erleben. Und die Regisseurin selbst hat ja vor Ort recherchiert, sich lange in dieser Biker-Szene rumgetrieben, dann die fiktive Geschichte rund um Julia entwickelt. Aber diese Julia ist auch eine nicht professionelle Darstellerin, natürlich Motorradfahrerin. Also es ist alles sehr an den Originalschauplätzen einfach dran erzählt. Und die bringen natürlich auch ihre Realität mit in den Film.
Also Julia versucht sich jetzt da zu behaupten, wenn sie aufs Motorrad steigt, inwiefern geht es da auch um weibliche Selbstermächtigung?
Ja, die sucht sie auf alle Fälle, natürlich. Und ich finde das so toll, wie diese junge Frau das spielt. Also sie geht da einfach in jede Szene so rein und sie riskiert auch Prügeleien und sie lässt sich darauf ein, auch wenn sie weiß, dass sie den Kürzeren zieht. Und mich hat sie ja so ein bisschen auch daran erinnert an Rosetta von den Dardennen. Das war ja auch ein Film mit der Handkamera gefilmt, immer dicht an der Heldin dran. Und die war ja auch so eine Kriegerin in einer Sache. Da ging es ums Überleben und diese kleine Julia ist hier auch so eine Gaunerin, die stiehlt sich so ihre Sachen zusammen, kann sich dann aber in der Szene behaupten, weil es gibt eben so einen Chef, der sitzt im Gefängnis und der kriegt mit, dass sie das alles gut kann. Also sie macht dann so die nächsten Pläne. Also das ist so eine Handlungsebene, aber so ein anderer Referenzfilm, an dem ich denken musste, ist eben Titan, der Cannes-Gewinner, weil es geht hier auch so um die Verschmelzung von Körper und Maschine. Also wenn die dann auf dem Motorrad sitzt, dann ist sie so völlig bei sich. Oder wenn sie dann mal so einen Motor ausprobiert, dann gibt sie Gas, nimmt die Hand nach hinten und riecht so am Auspuff, wie es riecht und sagt, das ist gut und dann geht's ab.
Du hast eingangs gesagt, das spielt in Vororten von Bordeaux. Nun haben wir ja am Anfang der Sendung auch über Banlieue-Filme gesprochen, beziehungsweise was darüber gehört. Banlieue-Filme sind ja ein eigenes Genre geworden, sowas wie La Haine oder Athéna. Inwiefern kann man diesen Film jetzt hier, Rodeo, auch damit in Verbindung bringen?
Naja, er spielt in den Banlieues, aber ich würde sagen, er ist trotzdem kein Banlieue-Film, aber er teilt natürlich das Lebensgefühl, was diese Jugendlichen haben, diese Perspektivlosigkeit, dieses, ach, was soll es, wir können eben doch auch alles riskieren. Also das ist auf alle Fälle mit drin. Es ist auch mit drin, was viele Banlieue-Filme machen, dass sie so ein bisschen ins Genre gehen. Hier geht es ja auch dann drum, weiter noch größere Motorräder zu klauen. Aber es legt sich nicht so über Julias Geschichte, es bleibt doch diese Geschichte der jungen Frau und das ist auch dann alles nicht nur so chronologisch erzählt, sondern es gibt auch so Träume und Albträume. Also da hat so ganz viele verschiedene Ebenen. Was ich so richtig toll finde, ist, wenn sie auf dem Motorrad sitzt, ja gut, Freiheitsgefühl, aber jeder hat ja sein eigenes Gefühl, was Freiheit ist und das lässt der Film ihr dann auch.
Anke Lewicke über den Film Rodeo, der kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Und das war's mit Vollbild. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt, sowie samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr im Programm vom Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.